Ihr Lieben, ich hoffe, ihr habt heute Morgen in den Spiegel geschaut, bevor ihr in den Gottesdienst gekommen seid. Nicht vielleicht wegen der paar neuen grauen Haare, die ihr seit letztem Sonntag bekommen habt. Auch nicht unbedingt wegen der Ringe unter den Augen, weil in dieser Woche wieder so viel los war. Nein, es geht mir bei diesem Blick in den Spiegel nicht um Fältchen, um Über- oder Untergewicht, sondern darum, ob etwas davon sichtbar wird, dass Gott an uns wirkt. Die Bibel spricht ja davon, wenn wir in den Spiegel schauen, dass etwas von Jesus in uns sichtbar werden soll. Das ist der Wunsch Gottes für uns. Er arbeitet daran, dass wir eine Persönlichkeit werden. Paulus beschreibt das einmal so: Wen Gott auserwählt hat, der ist nach seinem Willen auch dazu bestimmt, seinem Sohn ähnlich zu werden. Gottes Plan war es schon immer, dass wir uns an ihm orientieren und dass wir dadurch ihm immer ähnlicher werden. Er hat uns schließlich am Anfang der Schöpfung zu seinen Ebenbildern gemacht. Davon ist manches durch den Sündenfall inzwischen verloren gegangen, vielleicht auch kaputt. Aber trotzdem sind und bleiben wir in Gottes Augen seine Ebenbilder. Und er möchte uns wieder zu dem verwandeln, was er sich einmal in unserem Leben erdacht hat. Das bedeutet nicht, dass du irgendwann einmal Gott sein wirst. Vermutlich reicht es noch nicht mal dazu, dass du irgendwann ein Halbgott in Weiß sein wirst. Nein, Gott möchte nicht, dass wir uns als Götter aufspielen. Er will vielmehr, dass du einen Charakter entwickelst, der seinem ähnlich ist. Ich will das an ein paar Dingen deutlich machen. Ich glaube, dass Gott möchte, dass du anfängst zu denken wie er. Dass du anfängst zu handeln, wie er handeln würde, und dass du fühlst wie er. Er möchte, dass du Werte entwickelst, die seinen Werten entsprechen, und er will, dass dein Herz für die gleichen Ziele schlägt wie seine, wie seins. Und ob du es glaubst oder nicht, er arbeitet bereits an dir. Mit jedem Gottesdienst, den du besuchst, legt Gott ein Stück von sich in dich hinein. Mit jeder Seite, die du über ihn in der Bibel liest, verändert er dich. Gott führt dich in die Anbetung hinein und das verändert dich, ohne dass du dich groß anstrengen musst. Er führt dich in seine Gemeinde hinein und das verändert dich, ohne dass du ein kostspieliges Seminar zur Persönlichkeitsbildung besuchen musst. Und eines Tages wird Gott sein Ziel mit dir erreichen. Er macht aus dir eine Persönlichkeit. Du wirst ein Mensch nach seinem Herzen werden, so wie Mose. Wir erinnern uns hoffentlich noch. Nach einem spannenden Start ins Leben standen Mose am Hof des Pharaos alle Türen der Welt offen. Er studierte in Kairo an der besten Universität der damaligen Welt. Aus Apostelgeschichte 7 erfahren wir, dass er sich in allen Wissenschaften ausbilden ließ und ein wortmächtiger und tatkräftiger Mann wurde. Ja, Mose war sehr, sehr gebildet und er hatte sehr viel Kraft. Aber trotz seiner 40 Lebensjahre stand ihm die schwierigste Schulzeit noch bevor. Denn in Gottes Augen war Mose immer noch ein Rohdiamant. Die feinen Hände seines Meisters hatten Mose noch nicht wirklich berührt. Und alles, was in ihm steckte, hatte Mose noch nicht wirklich gezeigt. Doch nun werden wir davon hören, wie der Meister den Stein aufnimmt. Er schleift Mose, er reinigt ihn, er bringt das diamantene Feuer in Mose zum Leuchten und schließlich funkelt er an Gottes Thron bis weit in unsere Zeit hinein, denn alle Welt kennt Mose. Wie hat Gott das nur gemacht mit diesem Mann, der damals doch in Ägypten fast gescheitert wäre? Wir wollen uns das einmal ansehen anhand der sogenannten 4C-Methode. Damit wird die Qualität von Diamanten bestimmt und ich stelle euch das kurz einmal vor. Da geht es erstens um den Cut, also den Schliff, zweitens um Clarity, die Reinheit, drittens Karat, das Gewicht und viertens Color, die Farbe. Fangen wir einmal mit dem Schliff des Diamanten an. Gott lässt Schwierigkeiten in unserem Leben zu, damit du lernst, ihm zu vertrauen. Schleifen ist ja manchmal ganz schön schmerzhaft. Und um einen Diamanten perfekt schleifen zu können, muss der Schleifer oft bis zu 50% des Rohdiamanten wegnehmen. Aber der Meister, der den Stein schleift, will den Diamanten ja nicht zerstören. Er bringt nur mit allem, was er kann, das Potenzial, das im Diamanten steckt, zur Geltung. Genauso will Gott dir helfen, sein Licht in dir zum Leuchten zu bringen. Er schleift deine Persönlichkeit, indem er Schwierigkeiten in deinem Leben zulässt. Er macht dich einzigartig durch die Art und Weise, wie du Probleme bewältigst. Eigentlich würden wir jetzt heute in 2. Mose 2 ab Vers 11 lesen, aber wie gesagt, es gibt in der Apostelgeschichte noch einmal diesen Text, wo uns einige Informationen mehr noch gegeben werden. Daher lese ich uns nun diese Geschichte von Mose aus Apostelgeschichte 7 und ihr könnt ja mal gucken, wie ihr die Geschichte kennt und was ihr vielleicht auch da noch Neues erfahrt. Die Bibel legt sich tatsächlich oft selbst aus. Also ihr müsstet jetzt irgendwie, glaube ich, zurückblättern, wenn ich das richtig sehe. Das sieht sehr gut aus. Nee, noch eine zurück. Danke. Als Mose 40 Jahre alt war, fasste er den Entschluss, sich um seine Brüder, die Israeliten, zu kümmern. Er wurde Zeuge, wie ein Israelit von einem Ägypter geschlagen wurde. Da griff er ein, zahlte es dem Ägypter heim und schlug ihn tot. Er dachte, seine Brüder, die Israeliten, würden begreifen, dass Gott sie durch ihn befreien wollte, aber sie begriffen es nicht. Am nächsten Tag nämlich kam er gerade dazu, als zwei Israeliten miteinander stritten. Er wollte sie versöhnen und sagte, hört her, ihr seid doch Brüder, warum schlagt ihr einander? Aber der eine, der angefangen hatte, stieß Mose beiseite und fragte, wer hat dich denn zum Aufseher und Richter über uns eingesetzt? Willst du mich auch umbringen wie gestern den Ägypter? Als Mose das hörte, bekam er Angst, denn er dachte, es ist also doch bekannt geworden. Mose sitzt ganz schön im Schlamassel. Bei seinen Volksgenossen scheint er bereits unten durch zu sein, obwohl er noch gar nicht wirklich angefangen hat, sie zu retten. Und wenn der Pharao von diesem Mord erfährt, dann wird er ihn umbringen. Mose weiß nicht mehr wohin. Solche Schwierigkeiten im Leben sind alles andere als schön. Wir kommen an unsere Grenzen. Wir verzweifeln vielleicht sogar und werden verbittert. Aber trotzdem bietet sich uns auch gerade in solchen Schwierigkeiten die Möglichkeit, etwas Gutes zu lernen. Dass da nämlich ein Gott um uns herum ist, der uns nie im Stich lässt. Ja, dass uns Jesus nie aufgibt, egal wie viel Mist wir schon gebaut haben. Der Apostel Paulus hat das ja so ähnlich wie Mose erlebt. Er hat in jungen Jahren auch etliche Fehler begangen. Er hat die Christen verfolgt und einige davon sogar umgebracht. Aber dann hat er sich geändert, er hat sich Gott zugewendet. Und am Ende seines Lebens bekennt er uns, wer Gott liebt, den dient alles, was geschieht, zum Guten. Alles. Vielleicht hast du dich auch schon mal gefragt, was dieses alles da bedeuten soll. Dann kann ich dir heute sagen, ich glaube, es bedeutet wirklich alles. Sogar Probleme, Versuchungen, Sünden, ja sogar tiefe Verletzungen kann Gott nutzen, um uns an sein Ziel zu bringen. Das heißt nicht, dass alle Dinge gut und Gott gewollt sind, die in deinem Leben passieren. Ganz bestimmt nicht. Es gibt eine Menge übler Dinge im Leben, die niemals von Gott kommen. Sie werden uns von Menschen und vielleicht von anderen Mächten zugefügt, aber nicht von Gott. Die Bibel sagt jedoch, dass Gott all diese Dinge trotzdem gebrauchen kann, um aus uns eine Persönlichkeit zu formen. Wir müssen den Meister nur in Liebe an uns heranlassen und ihn wirken lassen. Manche Leute formen ja auch ganz bewusst ihren Körper. Sie gehen Woche für Woche ins Fitnessstudio und betreiben Bodybuilding. Meinst du, dass das ohne Schwierigkeiten und Anstrengungen funktioniert? Das ist Schwerstarbeit, bis die Arme und Beine so muskulär aussehen. Ständig werden neue Gewichte gestemmt und weitere aufgelegt. Du darfst das Training nie schleifen lassen und bei der Ernährung musst du auch noch vorsichtig sein. Aber am Ende lohnen sich all diese Strapazen. Du siehst super aus und bist wirklich unheimlich stark. Ist es da nicht nachvollziehbar, dass Gott dich manchmal auch an die Grenzen deines Lebens stößen lässt? Hör dir nochmal an, was Paulus dazu schreibt. Durch Leiden lernen wir Geduld. Durch Geduld bewährt sich der Charakter. Durch einen bewährten Charakter festigt sich die Hoffnung. Merkst du, Gott ist im Leiden immer an deiner Seite. Er kann dir selbst noch in den allergrößten Schwierigkeiten etwas Gutes beibringen. Wenn ich diesen Vers lese, dann denke ich immer wieder an Anneliese aus unserer Gemeinde. Jahrzehntelang sitzt sie schon im Rollstuhl und das ist für sie oft nur schwer zu ertragen. Aber ich habe sie in all den Jahren nie verbittert erlebt. Stattdessen strahlt sie immer, wenn ich sie besuche, eine große Freude aus. Sie weiß, dass sie es einmal bei Jesus viel besser haben wird und dass es Wichtigeres im Leben gibt, als zu laufen. Anneliese ist für mich eine Person mit geistlicher Reife. Denn zu begreifen, dass wir nicht für das Hier und Jetzt leben, sondern für die Ewigkeit, ist eine wichtige Lektion, die wir zu lernen haben. Die Erde ist nicht der Ort, an dem wir uns ausruhen und behaglich einrichten sollen. Sie ist der Ort, an dem wir unseren Charakter entwickeln sollen. Wir haben hier sozusagen eine Bewährungsprobe zu bestehen. Und die Frage ist, investieren wir unser Leben immer nur in Dinge, die irgendwann vergehen? Oder investieren wir unser Leben wirklich in die Dinge, die bleiben, die es auch noch im Himmel geben wird? Und ich glaube, da kannst du nicht viel mit hinnehmen, aber deinen Charakter, deine Persönlichkeit, die wirst du auch im Himmel behalten. Vielleicht sitzt du jetzt hier und sagst, was hat der da vorne Schrift für eine Ahnung von meinem Leben? Ich weiß nicht einmal, wie ich diesen Tag überstehen soll, geschweige denn die nächste Woche. Da möchte ich dir sagen, das wusste Mose auch nicht. Als er aus Ägypten floh, da stand er vor dem Nichts. Er ließ alles zurück. Aber es geht im Leben nicht darum, was wir wirklich behalten können oder was andere über uns denken. Es geht darum, wo und wie du die Ewigkeit verbringen wirst. Und alles hängt davon ab, inwieweit du lernst, deinem Gott zu vertrauen. Darum bitte ich dich, das für dich festzuhalten, dass jede Schwierigkeit und jedes Problem und jede Not einen Sinn bekommen kann. Sie wollen dich im Glauben weiterbringen. Denn wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Alle Dinge. Ja, ich wünsche dir, dass du es lernst zu vertrauen, auch wenn schreckliche Dinge in deinem Leben geschehen. Denn Gott formt deinen Charakter für die Ewigkeit. Er ist der Meister und er weiß, welcher Schliff dich unsterblich macht. Darum zweitens, Reinheit. Gott lässt Versuchungen zu, damit du lernst, richtig zu handeln. Die meisten Diamanten haben sehr kleine Einschlüsse. Je weniger diese kleinen Einschlüsse da sind, desto besser kann das Licht den Stein durchdringen. Es kommt also bei einem Diamanten nicht nur auf den richtigen Schliff an, wichtig ist auch, wie rein sein Innerstes ist, um dem Licht Brillanz zu verleihen. Etwas ganz Ähnliches gilt auch für unser Leben. Jesus möchte ja, dass wir sein Licht in die Welt hineintragen. Er hat uns zu seinen Lichtträgern erklärt und er möchte durch uns durchscheinen in diese Welt hinein. Aber Jesus hat auch gesagt, dass wir deswegen nicht drumherum kommen, so ab und an vom Vater gereinigt zu werden. Und ich glaube, das geschieht vor allem durch die Versuchung, die jeder von uns in seinem Leben zu bestehen hat. Dabei ist mir wichtig zu betonen, dass auch Versuchungen nie von Gott kommen. Jakobus betont in seinem Brief, dass Gott so gut ist, dass er niemanden versuchen kann. Nein, Versuchungen sind Situationen, die der Teufel herbeiführt, um uns zu schaden. Er will uns verletzen und von Gott wegführen, genauso wie es Mose erlebt hat. Als der Pharao von dem Vorfall mit dem Aufseher erfuhr, wollte er Mose töten lassen. Mose aber floh vor ihm in das Land Midian. Dort setzte er sich an einen Brunnen, um auszuruhen. Der Priester des Landes hatte 7 Töchter, die kamen zu dem Brunnen, um die Schafe und Ziegen ihres Vaters zu tränken. Als sie gerade die Tränkrinnen voll Wasser geschöpft hatten, kamen Hirten und drängten sie weg. Mose stand auf und nahm die Mädchen in Schutz. Er legte selbst Hand an beim Tränken der Tiere. Dass Mose diesen Ägypter umbrachte, das war sicherlich nicht Gottes Willen. Und dass er glaubte, stark genug zu sein und schlau genug zu sein, das Volk Israel allein zu befreien, das war vermutlich eine Eingebung des Teufels. Aber jetzt kommt das Erstaunliche. Gott benutzt diese Versuchung des Teufels, um in Moses Leben etwas Gutes nach vorne zu bringen. Denn jede Versuchung stellt uns vor eine Entscheidung und das bringt Klarheit in unser Leben hinein. Immer wieder stellt uns der Teufel in unserem Leben vor die Wahl, Gutes oder Schlechtes zu tun. Er will uns damit aufs Glatteis führen. Aber was er nicht merkt, ist, dass er damit auch unsere Persönlichkeit formt. Denn jedes Mal, wenn wir uns für Gott und für das Gute im Leben entscheiden, werden wir widerstandsfähiger für die Schliche des Teufels. Und je öfter wir ein Ja zu Gott sprechen, umso reiner wird unsere Seele. Auch Jesus wurde vom Teufel in der Wüste versucht. Gleich nach seiner Taufe, noch bevor er anfing, öffentlich zu wirken, wurde Jesus 40 Tage lang in der Wüste versucht. Aber die Bibel sagt, er blieb dabei sündlos. Es ist also keine Sünde, versucht zu werden. Das hat auch Jesus erlebt. Dagegen ist keiner von uns immun und wir werden es auch niemals werden. Die Versuchung führt nur zur Sünde, wenn wir ihr nachgeben. Martin Luther hat das mal auf den Punkt gebracht, indem er sagte, man kann ja nicht verhindern, dass einem die Vögel über den Kopf fliegen, aber man kann sehr wohl verhindern, dass sie ein Nest darauf bauen. Das setzt natürlich voraus, dass du noch genügend Haare auf dem Kopf hast, wo die Vögel überhaupt was zum Bauen finden. Aber lasst uns festhalten, es ist keine Sünde, versucht zu werden, das gehört zu unserem Leben dazu. Interessant an dieser Stelle aus Matthäus 4 ist auch, dass der Teufel es anscheinend immer wieder mit denselben Methoden versucht, uns hinters Licht zu führen. Er macht Gott schlecht, er lügt uns an, er bietet uns große Dinge an, die sowieso nie in Erfüllung gehen. Und er redet uns ein, dass wir die Ersten sind, die vor solch schwierigen Entscheidungen im Leben stehen. Wenn du aber anfängst, mal mit anderen über deine Versuchungen zu reden, dann wirst du feststellen, dass die das alles schon durchgemacht haben. Darum hab doch mal Mut und such dir jemanden, der dir hilft, aus Versuchungen zu lernen. Wie Mose in die Einsamkeit zu fliehen, ist keine Lösung. Und die Sünde zu verheimlichen, macht sie nicht ungeschehen. Aber wenn du die Versuchung als Chance begreifst, dich neu für Gott zu entscheiden, dann wirst du im Leben weit kommen. Gott segnet dich dafür reichlich, wenn du ihm treu bleibst. Und wenn du so nach und nach mehr Klarheit in dein Leben bekommst. Schau dir doch mal an, was Jesus getan hat, als der Teufel ihm sogar die ganze Welt anbot. Jesus sollte nur einmal vor ihm niederknien und ihn anbeten und dann hätte er alles geschenkt bekommen. Doch er sagte, weg mit dir, Satan. In den heiligen Schriften heißt es, vor dem Herrn, deinen Gott, wirf dich nieder, ihn sollst du anbeten und niemanden sonst. Ich glaube, dass das genau der Punkt ist. Jede Versuchung ist solch ein Test für uns. Sie zeigt, was uns in unserem Leben wirklich wichtig ist. Und wenn Geld für dich zur Versuchung werden kann, dann lautet die Frage, wen liebst du denn mehr in deinem Leben, Gott oder dein Geld? Wenn eine Beziehung, die Gott in seinem Wort nicht gut heißt, für dich zur Versuchung werden kann, dann lautet die Frage, wen liebst du denn mehr, diese eine Person oder Gott? Jesus sagt, wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Die Versuchung wirst du also nicht überstehen, indem du dich besonders anstrengst und quälst. Wichtig ist, dass du klärst, wen du liebst. Daher bringt es auch gar nichts, einen Privatkrieg gegen den Teufel zu führen. Dabei hast du keine Chance. Schau in solchen Situationen lieber auf Jesus und sag ihm neu, dass du ihn mehr als alles andere auf dieser Welt liebst. Das hilft. Und dann lass am besten noch andere Christen für dich beten. Vielleicht auch heute nach diesem Gottesdienst. Nimm die Hilfe an, wenn du allein nicht weiterkommst. Denn nichts formt deinen Charakter mehr, als wenn du der Versuchung widerstehst. Lern bei Jesus richtig zu handeln, indem du dein Leben ganz neu in seine Hände hineinlegst. Vertraue ihm, dass er jede Versuchung nutzen kann, um dich zu reinigen und dass er eine wunderbare Persönlichkeit aus dir formen wird. Dazu dient ihm auch der dritte Punkt, in dem wir noch nachdenken wollen. Neben Schwierigkeiten und Versuchungen prägt uns ja auch noch, wie wir mit Verletzungen umgehen. Darum drittens Größe. Gott lässt Verletzungen zu, damit du durch Vergebung Größe gewinnst. Die Größe eines Diamanten gibt man in Karat an. Aber wie gibt man eigentlich die Größe eines Herzens an, eines Menschen an? Gibt man sie an, indem man seine Körpergröße misst? Oder ist es nicht vielleicht doch eher gut, dass wir auf die Größe seines Herzens schauen? Und diese Größe zeigt sich insbesondere darin, wenn unser Herz einmal verletzt wird. Darum bewahrt uns unser Herr nicht vor Beleidigung und Verleumdung. Er bietet uns vielmehr an, daran zu wachsen und ihm ähnlicher zu werden. Mose erlebte das so. Als die Mädchen nach Hause zu ihrem Vater Reguel kamen, fragte er: Warum seid ihr heute schon so früh wieder da? Sie antworteten: Ein Ägypter hat uns vor den Hirten in Schutz genommen. Er hat uns beim Tränken geholfen und sogar selbst Wasser geschöpft. Wo ist er? Fragte Reguel seine Töchter. Warum habt ihr ihn nicht mitgebracht? Holt ihn, er soll mit uns essen. Reguel lud Mose ein, doch bei ihm zu bleiben, und Mose war damit einverstanden. Der Priester gab ihm seine Tochter Zippora zur Frau. Als sie einen Sohn zur Welt brachte, sagte Mose, er soll Gershom heißen, denn ich bin Gast in einem fremden Land geworden. Wir denken oft, dass uns solche Verletzungen, wie Mose sie erlebt hat, kaputt machen. Aber das muss nicht sein, wenn wir Gott an uns heranlassen. Er stellt uns dann Menschen wie Reguel in den Weg, die uns wieder ins Leben zurückführen. Und er segnet uns, wenn wir demütig endlich die Aufgaben anpacken, die er für uns vorbereitet hat. Vielleicht bist du in einer Kleingruppe und jemand hat eine Bemerkung gemacht, die dich tief verletzt hat. Deine spontane Reaktion war, da gehe ich nie wieder hin und bei nächster Gelegenheit zahle ich es diesem Kerl heim. Du merkst, dass dieser dritte Teil wohl der schwierigste ist, wenn es darum geht, eine Persönlichkeit zu werden. Denn die Schuld anderer Menschen zu ertragen, ohne einen gerechten Anspruch, Ausgleich zu erfahren, tut sehr, sehr weh. Damit ihr mich auch hier nicht falsch versteht, will ich auch an dieser Stelle nochmal betonen, auch diese Verletzung und diese Schuld ist nicht gut. Diese Dinge sind böse, die dir angetan wurden, und Gott hasst sie, weil sie oft ganz großen Schaden anrichten. Und trotzdem kann er sie nehmen und noch etwas Gutes daraus in deinem Leben formen. Darum hat der Vater im Himmel noch nicht einmal seinen eigenen Sohn vor solchen Verletzungen bewahrt. Jesus wurde missverstanden, verspottet, verurteilt und verletzt. Selbst am Kreuz haben sie ihn noch beschimpft und verspottet. Warum sollte es uns also besser gehen, wenn wir ihm nachfolgen? Aber weißt du, was Jesus auf all diese Verletzungen geantwortet hat? Er sagte: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Sie wissen nicht, was sie damit uns antun. Jesus hat auf sein Recht auf einen Ausgleich verzichtet. Er nahm das Leid an. Er ertrug die Schmerzen still. Er antwortete auf das Böse mit Guten, und ich glaube, dass es das ist, was du und ich von ihm lernen sollen. Es gibt keinen anderen Weg, wie du zu einer Persönlichkeit werden kannst. Nur Vergebung lässt dich wirklich größer werden, und nur Vergebung hilft dir, aus all deinen bösen Verletzungen Gutes werden zu lassen. Darum beherzige, was Paulus uns schreibt. Vergebt doch einander, so wie Gott euch durch Jesus Christus vergeben hat. Gott hat dir vergeben, obwohl du ihn schon oft mit deinem Leben verletzt hast. Wie oft hast du nicht getan, was er eigentlich von dir wollte? Aber er wird nie von dir verlangen, jemandem mehr zu vergeben, als er dir bereits vergeben hat. Ich denke dabei oft an Josef. Er war bei seinen Brüdern so verhasst, dass sie ihn in die Sklaverei verkauften. Und dennoch hatte Gott einen Plan mit allem. Josef kam nach Ägypten und musste eine Menge schlimmer Dinge durchmachen. Die ersten 40 Jahre seines Lebens waren mehr oder weniger verloren. Er hatte keine Ahnung, warum so viel in seinem Leben schiefgelaufen ist. Aber er lernte daran, Gott zu vertrauen und anderen zu vergeben. Schließlich stieg er als gefestigte Persönlichkeit zum Stellvertreter des Pharaos auf. Und nur weil er in Ägypten war, konnten zwei Völker vor einer Hungersnot gerettet werden, nämlich Israel und Ägypten. Auch Josefs Brüder müssen eines Tages zu ihm kommen, um Getreide zu kaufen. Als Josef sich ihnen zu erkennen gibt, haben seine Brüder Angst, dass er sie umbringen wird. Aber er sagt etwas ganz Erstaunliches. Ihr hattet Böses mit mir vor, aber Gott hat es zum Guten gewendet. Denn er wollte auf diese Weise vielen Menschen das Leben retten. Das war sein Plan und so ist es geschehen. Das ist geistliche Reife. Und ich glaube, dass das Größte ist, was wir je in unserem Leben lernen können. So zu vergeben, dass unsere tiefsten Verletzungen heilen. Wann wirst du damit beginnen, denen zu vergeben, die dir wehgetan haben? Wann fängst du an, wie Jesus, für die zu beten, die dich verletzt haben? Wann nimmst du den Rat von Reguel an und kommst ins Leben zurück? Öffne dein Herz doch weit für Gottes Liebe und Vergebung. Du musst sie dann nur noch an andere weitergeben. Und das wird dein Herz groß machen und du wirst zu einer Persönlichkeit nach dem Herzen Gottes heranwachsen. Und damit sind wir beim letzten, bei dem C. Jesus lässt dich Farbe bekennen. Letztlich entscheidet über die Qualität eines Diamanten noch, wie er das Licht bricht, das ihn durchflutet. Am schönsten ist es natürlich, wenn du die Regenbogenfarben des Lichts vollkommen in ihm erblickst. Genau das möchte Jesus in dir bewirken. Er ist jetzt da mit seinem Licht, mit seiner Liebe und mit seiner Vergebung und er will dich reich beschenken und dein Leben damit erfüllen. Du musst nur endlich Farbe für ihn bekennen. Sag ihm, wo deine Probleme sitzen. Rede mit ihm darüber. Vertrau ihm an, dass er diesen Berg, der da vor dir liegt, wirklich bewältigen kann. Rede mit ihm auch über deine Versuchung. Er versteht das und er ist der Einzige, der dich aus dieser Wüste herausführen kann. Und verschweig ihm bitte auch nicht, wo du noch so voller Hass und Bitterkeit steckst. Er allein kann dir helfen, aus diesem dunklen Loch herauszukommen. Vielleicht spürst du ja jetzt, dass der Augenblick gekommen ist, in deinem Leben weiterzukommen und geistlich zu wachsen. Dann nutz die Gelegenheit und rede mit Jesus. Du kannst das gleich im Gebet tun oder bei den Liedern, die wir singen werden. Bitte Jesus um Hilfe. Und wenn du willst, kannst du auch nach dem Gottesdienst noch mit jemandem darüber reden und für dich beten lassen. Hier sind genug liebe Menschen, die das gerne für dich tun. Nutz einfach diese Gelegenheit und wende dich deinem Gott wieder zu. Du kannst dich dabei an Gottes Versprechen halten, das Paulus einmal so formuliert hat. Wir müssen genau das durchmachen, was auch Jesus erlitten hat. Aber wenn wir mit ihm durch die schweren Zeiten gehen, dann werden wir mit Sicherheit auch in den guten Zeiten an seiner Seite stehen. Das Buch Exodus erzählt, so verging eine lange Zeit. Inzwischen war der König von Ägypten gestorben, aber die Lage der Israeliten hatte sich nicht gebessert. Sie stöhnten unter der Zwangsarbeit und schrien um Hilfe. Ihr Schreien drang zu Gott und er erinnerte sich an den Bund, den er mit Abraham, Isaak und Jakob geschlossen hatte. Er wandte sich den Israeliten zu und kümmerte sich um sie. Ich wünsche dir, dass du jetzt ganz tief spürst, wie Jesus sich um dich kümmert. Und ich bete, dass er bereits ein paar Stellen bei dir zum Funkeln gebracht hat. Vielleicht sitzt du aber auch jetzt hier und denkst, der Pastor da vorne hat gar keine Ahnung, was ich schon alles in meinem Leben durchgemacht habe. Was weiß der schon von meinen Problemen und Verletzungen? Da hast du natürlich vollkommen recht. Ich weiß nichts, was in deinem Leben gerade vor sich geht. Und ich kann auch nicht ermessen, was du schon alles erleiden musstest. Aber ich weiß, wie Gott möchte, dass du damit umgehst. Denn er hat es mir in seinem Wort gesagt. In 2. Korinther 3, Vers 17 heißt es, der Herr aber, von dem dieses Wort spricht, nämlich Jesus Christus, der wirkt durch seinen Geist an uns. An jedem von uns, wie er auch an Mose gewirkt hat. Und wo der Geist dieses Herrn ist, da ist Freiheit. Wir alle sehen in Christus mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit Gottes wie in einem Spiegel. Dabei werden wir selbst in das Spiegelbild verwandelt und bekommen mehr und mehr Anteil an der göttlichen Herrlichkeit. Das bewirkt der Herr durch seinen Geist. lass dich doch einfach von diesem Geist anstecken. Und dann wirst du merken, wie Jesus dich mehr und mehr in das Bild verwandelt, das er uns vorgelebt hat. Dieses Ziel verfolgte Gott mit Mose. Und er verfolgt es auch mit dir. Und er hält daran fest, auch wenn es ihn den Rest deines Lebens kosten wird. Mose blieb 35 Jahre lang in dieser Wüste, bis er alles gelernt hatte, was er brauchte, um die Israeliten aus Ägypten zu befreien. Und Gott hat auch mit dir ganz viel Geduld. Er wird in dir einen Charakter formen, der dem Charakter Jesu ähnlich ist. Er wird in dir das diamantene Feuer zum Leuchten bringen, das in dir schlummert. Und Schwierigkeiten, Versuchungen und Verletzungen werden Gott nicht aufhalten. Er macht dich zu einer Persönlichkeit, damit du einmal wie Mose vor Gottes Thron funkelst. Amen.